Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Almaty. Ein Podcast von God's Rage. Gelesen von Tetzel. The Art of War. Die Hunnen. Die Hunnen. Ein geheimnis und wittertes Volk, das im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus aus den schier endlosen Tiefen der Eurasischen Steppe auftauchte, waren eine der furchteinflößendsten Kräfte, denen die spätrömische Welt je gegenüberstand. Ihre plötzliche Erscheinung am Horizont Europas wirkte wie ein Sturm, der alles auf seinem Weg mit sich riss und die Grundfesten des Römischen Reiches erschütterte. Ursprünglich in den Weiten Zentralasiens beheimatet, wo sie ein nomadisches Leben führten, zeichneten sich die Hunnen durch ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten im Reiten und im Bogenschießen aus. Ihre Krieger, von Kindesbeinen an im Sattel, galten als meisterhafte Bogenschützen, deren Geschick und Mobilität auf dem Schlachtfeld ihresgleichen suchten. Diese Fertigkeiten, kombiniert mit ihrer schnellen und flexiblen Kriegsführung, machten sie zu einem nahezu unbezwingbaren Gegner in offenen Feldschlachten. Wer sie waren, woher sie kamen und was sie antrieb, darum soll es heute gehen. Kapitel 1. Aus den Tiefen des Tartaros. Die genaue Herkunft der Hunnen, ein nomadisches Volk, das im 4. und 5. Jahrhundert nach Christus eine bedeutende Rolle in der europäischen Geschichte spielte, ist in der Wissenschaft umstritten und von einer gewissen Unsicherheit geprägt. Die vorherrschende Theorie verortet ihre Ursprünge in der Steppe Zentralasiens, östlich des Aralsees, ein Gebiet, das heute größtenteils zu Kasachstan gehört. Diese Annahme stützt sich auf historische Quellen, linguistische Studien und auch archäologische Funde, die Hinweise auf die Wanderbewegungen und Kulturenpraktiken der Hunnen liefern. Die erste schriftliche Erwähnung der Hunnen findet sich in chinesischen Quellen, die sie als ein Volk beschreiben, das im ersten Jahrtausend vor Christus in den Regionen nördlich der chinesischen Grenze lebte. Von dort aus scheinen sie sich im Laufe der Jahrhunderte nach Westen bewegt zu haben. Möglicherweise getrieben von klimatischen Veränderungen, dem Druck benachbarter Nomadenvölker oder einfach der Suche nach neuen Weidegründen für ihre Pferdeherden. Ihre Ankunft in Europa gegen Ende des 4. Jahrhunderts markiert den Beginn einer Periode intensiver Wanderbewegungen und Konflikte, bekannt als die Völkerwanderungszeit. Die Hunnen übten einen erheblichen Druck auf die germanischen und iranischen Völker an den Grenzen des Römischen Reiches aus, was zu einer Kette von Migrationsbewegungen und politischen Umwälzungen führte. Die genauen ethnischen und kulturellen Wurzeln der Hunnen sind jedoch schwer zu bestimmen, da sie wenig schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben und die Berichte zeitgenössischer Beobachter oft von Feindseligkeit und Exotisierung geprägt sind. Archäologische Funde wie Grabbeigaben und Siedlungsreste bieten zwar wertvolle Einblicke in die Lebensweise der Hunnen, lassen aber auch viele Fragen offen, insbesondere hinsichtlich ihrer frühen Geschichte und Entwicklung. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hunnen höchstwahrscheinlich aus den Steppengebieten Zentralasiens stammen und durch eine Reihe komplexer Migrations- und Interaktionsprozesse im Laufe der Jahrhunderte nach Europa gelangten. Doch woher sie nun kamen, ist nur halb so wichtig wie die Tatsache, wohin sie gingen. Denn ihre Ankunft in Europa sollte ein Erdbeben auslösen. Und zwar eins, das sich gewaschen hatte. Ihr Auftauchen am europäischen Horizont brachte tiefgreifende Auswirkungen auf die politische und soziale Landschaft des spätantiken Europas mit sich und trug maßgeblich zur Dynamik der Völkerwanderung bei. Kapitel 2: In fremden Zungen. Wie verständigten sich die Hunnen überhaupt? Die Frage nach der Sprache der Hunnen ist in der akademischen Forschung bis heute nicht abschließend geklärt. Hauptsächlich aufgrund des Mangels an direkten schriftlichen Zeugnissen, die von den Hunnen selbst hinterlassen wurden. Die vorhandenen Informationen über die Hunnen, einschließlich ihrer Sprache, stammen größtenteils aus den Aufzeichnungen anderer Zivilisationen, vor allem der Römer und Griechen, sowie aus späteren historischen und linguistischen Analysen. Es ist ironisch, dass die Sprache der Hunnen trotz all ihres Einflusses auf die europäische Geschichte ein schwarzes Loch in der historischen Forschung bildet und wohl für immer ein Rätsel bleiben wird. Die spärlichen direkten Hinweise sowie die Analysen der wenigen hunnischen Eigennamen und Titel, die in römischen und griechischen Quellen überliefert sind, lassen vermuten, dass die Hunnen eine Sprache oder mehrere Sprachen gesprochen haben könnten, die dem altaischen Sprachfamilien zugeordnet werden kann. Diese Sprachfamilien umfassen Türkisch, Mongolisch und Tungusisch. Einige Forscher haben aufgrund linguistischer Indizien und der geografischen Herkunft der Hunnen aus der Steppe eine Verbindung zu den altasischen Sprachen vorgeschlagen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass die Hunnen über ein weites Gebiet verteilt waren und mit zahlreichen anderen Völkern interagierten, was zu einem hohen Grad an sprachlicher Diversität und möglicherweise auch zu Sprachmischungen oder gar einem Sprachwechsel geführt haben könnte. Darüber hinaus deutet die historische Dynamik der hunnischen Expansion darauf hin, dass sie in ihrem Reich eine Vielzahl von unterworfenen Völkern integriert hatten, was die linguistische Komplexität innerhalb der Hunnengesellschaft wohl noch weiter gesteigert haben dürfte. Angesichts dieser Komplexität und der begrenzten historischen Quellenlage bleibt die genaue Bestimmung der hunnischen Sprache oder der Sprachen eine weitere Herausforderung für die Forschung. Die Hypothesen über eine mögliche altasische Sprachzugehörigkeit bietet einen theoretischen Rahmen, bedürfte jedoch weiterer Bestätigung durch archäologische, linguistische oder genetische Forschung, um ein umfassendes Verständnis der hunnischen Sprache und ihrer Rolle in der Kommunikation und Kultur der Hunnen zu erlangen. Um es in einem Satz zusammenzufassen, wir haben schlichtweg keine Ahnung, wie genau die Hunnen damals gesprochen haben. Ähnlich sah es auch mit ihrer Schrift aus. Die Hunnen hinterließen keine bekannten schriftlichen Aufzeichnungen, wodurch direkte Beweise für eine spezifische Schrift, die von ihnen verwendet wurde, vollkommen fehlen. Dieses Fehlen schriftlicher Zeugnisse ist teilweise auf ihre nomadische Lebensweise und ihre vorrangig mündliche Kulturtradition zurückzuführen. Als Nomaden, die sich hauptsächlich mit Viehzucht beschäftigten und über weite Steppenregionen Zentralasiens und später Europas zogen, legten die Hunnen vermutlich mehr Wert auf mündliche Überlieferung und direkte Kommunikation als auf schriftliche Aufzeichnung. Das meiste, was über sie geschrieben wurde, stammte, wie bereits gesagt, von ihren Feinden. Diese externen Berichte bieten wertvolle Einblicke in die Lebensweise und militärischen Kampagnen der Hunnen, enthalten jedoch keine Informationen über eine von den Hunnen verwendete Schrift. In Anbetracht der Tatsache, dass die Hunnen verschiedene Völkergruppen unter ihrer Herrschaft vereinten, ist es möglich, dass innerhalb ihres Reiches verschiedene Schriften und Sprachen in Gebrauch waren, abhängig von den unterworfenen oder verbündeten Gruppen. Es gibt jedoch keine Belege dafür, dass die Hunnen selbst eine Schrift entwickelt oder übernommen haben, um ihre Sprache festzuhalten oder offizielle Aufzeichnungen in irgendeiner Form zu führen. Die Forschung stützt sich daher auf archäologische Funde, linguistische Analysen und die Auswertung historischer Texte, um die Kultur und die Geschichte der Hunnen zu rekonstruieren. Ohne direkte schriftliche Zeugnisse der Hunnen selbst bleiben aber viele Aspekte ihrer Kultur, einschließlich der Frage nach möglichen Schriftverwendungen im Bereich der Spekulation und wissenschaftlichen Hypothesenbildung. Unterm Strich lässt sich nur sagen, dass es keinen Beweis gibt, der darauf hindeutet, dass die Hunnen eine eigene Schrift entwickelt oder verwendet haben. Lieber Zuhörer, Wir möchten auch dir danken für das Konsumieren unserer Podcasts und wir wünschen uns deine weitere Treue und Unterstützung. Wenn du aktiv an Amate und Warriors of History mitgestalten möchtest, werde doch einer unserer Patreons auf patreon.com/godsrage und unterstütze uns mit deinem Beitrag. Danke und gute Unterhaltung. Kapitel 3: Kriegsführung. Wir werden in der nächsten Folge noch genauer darauf eingehen, wollen euch aber heute schon mal einen Ausblick geben, wie die Hunnen eigentlich kämpften. Die Hunnen betrieben eine Kriegsführung, die ebenso durch ihre Brutalität wie durch ihre Effizienz gekennzeichnet war. Ihre Angriffe kamen schnell und unerbittlich, oft begleitet von einem psychologischen Krieg, der darauf abzielte, den Feind einzuschüchtern und zu demoralisieren, bevor die eigentliche Schlacht überhaupt begann. Sie waren bekannt für ihre Blitzangriffe, bei denen sie mit erstaunlicher Geschwindigkeit in feindliches Territorium eindrangen, plünderten und ebenso schnell wieder verschwanden, bevor eine effektive Verteidigungsstrategie überhaupt organisiert werden konnte. Wir denken, wir gehen nicht zu weit, wenn wir sagen, als die Hunnen die europäische Bühne betraten, revolutionierten sie die Kriegsführung ihrer Zeit durch ihre einzigartigen und effektiven militärischen Taktiken. Die Hunnen waren meisterhafte Reiter, die von Kindesbeinen an lernten, auf dem Rücken ihrer Pferde zu leben und zu kämpfen. Diese lebenslange Verbundenheit mit ihren Pferden ermöglichte ihnen eine Beweglichkeit auf dem Schlachtfeld, die von sesshaften Zivilisationen schwer zu übertreffen oder zu erreichen war. Ihre Taktik bestand darin, schnell zu attackieren und sich ebenso schnell zurückzuziehen, was es für ihren Gegner nahezu unmöglich machte, effektive Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ein Schlüsselaspekt der hunnischen Kriegsführung war ihr außergewöhnliches Können im Bogenschießen vom Pferderücken aus. Sie nutzten kompakte, aber kraftvolle Kompositbögen, die auch bei hoher Geschwindigkeit präzise Schüsse ermöglichten. Diese Fähigkeit, aus der Distanz tödliche Pfeilsalven abzugeben, noch bevor der Feind in Nahkampfreichweite gelangte, war ein entscheidender Vorteil in vielen ihrer Schlachten. Die Hunnen waren ebenso für ihre psychologische Kriegsführung bekannt. Die Furcht, die sie in die Herzen ihrer Gegner einflößten, war oft so wirkungsvoll wie ihre psychischen und physischen Angriffe. Berichte über ihre Grausamkeit und ihre unerbittlichen Plünderungen verbreiteten sich weit und trugen dazu bei, den Widerstandswillen vieler Gegner zu brechen, bevor die eigentliche Schlacht überhaupt begonnen hatte. Trotz ihres Rufs als Reitervolk zeigten die Hunnen eine bemerkenswerte Fähigkeit, ihre Kriegsführung den gegebenen Umständen anzupassen. Sie waren nicht nur in offenen Feldschlachten effektiv, sondern konnten auch Belagerungstechniken gegen befestigte Siedlungen einsetzen. Ihre Anpassungsfähigkeit erlaubte es ihnen, in verschiedenen Terrains und unter unterschiedlichen Gegebenheiten gegen unterschiedlich organisierte Feinde erfolgreich zu sein. Die Führung unter Anführung wie Attila dem Hunnen war entscheidend für die Koordination und Durchführung groß angelegter militärischer Kampagnen. Attila insbesondere verstand es, die unterschiedlichen Stämme und Völker unter sein Kommando zu vereinen und ihre kriegerischen Fähigkeiten gezielt einzusetzen, um das maximale militärische Potenzial zu entfalten. Auf den Punkt gebracht lässt sich sagen, dass die Kriegsführung der Hunnen durch eine Kombination aus hoher Mobilität, präzisem Bogenschießen, psychologischer Kriegsführung und taktischer Flexibilität gekennzeichnet war. Diese Elemente zusammen mit effektiver Führung machten sie zu einer außerordentlich bedrohlichen Macht, die das spätrömische Europa in Angst und Schrecken versetzte und so nachhaltig prägte. Kapitel 4: Führungsqualitäten. Unter der Führung von Attila, ihrem berühmtesten König, der von den Römern als Geißel Gottes bezeichnet wurde, erreichten die Hunnen den Höhepunkt ihrer Macht. Attila führte seine Armeen tief in das Herz Europas, plünderte und verwüstete weite Teile des östlichen und westlichen Römischen Reiches und stellte eine Bedrohung dar, die das römische Imperium zu seinen Grundfesten erschütterte. Seine Herrschaft war geprägt von einer Mischung aus Furcht und Bewunderung, sowohl von seinen Feinden als auch von seinen Verbündeten. Durch Siege in der Schlacht und geschickte Diplomatie konnte er sich als eine der mächtigsten Herrscherfiguren seiner und vielleicht aller Zeit etablieren. Um die Hunnen und Attila zu verstehen, brauchen wir uns nur anzusehen, wie simpel die Politik bei den Hunnen ablief. Das Prinzip der Herrschaft durch militärische Erfolge und Gefolgschaften wies bei Attila dem Hunnen und anderen nomadischen oder kriegerischen Führern der Antike und des frühen Mittelalters zu beobachten ist, basiert auf einem Führungssystem, das eng mit persönlicher Tapferkeit, militärischer Kompetenz und der Fähigkeit zur Schaffung und Erhaltung von Loyalitätsbindungen verknüpft ist. Dieses System betont die direkte Beziehung zwischen dem Führer und seinen Gefolgsleuten, wobei der Erfolg im Kampf und die daraus resultierenden Beutezüge eine zentrale Rolle spielen. Im Zentrum dieses Führungssystems steht die persönliche Tapferkeit des Anführers und seine Fähigkeit, im Kampf zu siegen. Ein Führer wie Attila, der durch seine militärischen Erfolge auffiel, gewann Ansehen und Respekt, sowohl bei seinen eigenen Truppen als auch bei den potenziellen Gegnern und Verbündeten. Diese militärische Kompetenz war entscheidend für die Legitimierung seiner Macht und die Erweiterung seines Einflussbereichs. Die Beziehung zwischen dem Anführer und seinen Kriegern basierte auf dem Prinzip der Gefolgschaft, einem System gegenseitiger Verpflichtungen. Der Führer versprach Schutz und teilte die Beute seiner Eroberungen mit seinen Gefolgsleuten, während diese ihm im Gegenzug ihre Treue und Kampfkraft zusicherten. Diese Bindungen waren persönlicher Natur und stärkten das soziale Gefüge der Gruppen durch die direkte Abhängigkeit und Unterstützung gegenseitig.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Eroberungen und Plünderungen spielten eine entscheidende Rolle in diesem System, da sie nicht nur Reichtum und Ressourcen für den Führer und seine Volkschaft generierten, sondern auch als Mittel dienten, um die Loyalität der Gefolgsleute zu belohnen und zu erhalten. Die Verteidigung der Beute und auch deren Verteilung war ein zentrales Element der Herrschaft und diente als praktisches Instrument zur Sicherung der Unterstützung und des Zusammenhalts innerhalb der Gruppe. Die Herrschaft durch militärische Erfolge und Gefolgschaften erfordert eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit des Führers an veränderte Umstände. Attila und ähnliche Anführer mussten nicht nur fähige Krieger und Strategen sein, sondern auch geschickte Diplomaten, die Bündnisse schmieden und rivalisierende Gruppen innerhalb ihrer Herrschaft ausbalancieren konnten. Obwohl dieses System effektiv sein konnte, hing die Nachhaltigkeit der Macht stark von der Persönlichkeit und den Fähigkeiten des Anführers ab. Mit dem Tod oder dem Scheitern eines solchen Anführers konnte die Einheit und Stabilität der Herrschaft leicht ins Wanken geraten, was oftmals zu Machtkämpfen und Fragmentierung führte. Zusammenfassend basierte die Herrschaft durch militärische Erfolge und Gefolgschaften auf einem komplexen Geflecht von persönlicher Tapferkeit, militärischer Kompetenz, Loyalitätsbindungen und der geschickten Verteilung von Ressourcen. Dieses System ermöglichte es Anführern wie Attila, ausgedehnte Gebiete zu kontrollieren und ihre Macht über eine Vielzahl unterschiedlicher Gruppen und Völker zu festigen. Kapitel 5: Lebensweise. Was können wir über die Kultur der Hunnen und ihre Weise zu leben sagen? Nun ja, leider ist auch hier vieles Spekulation, weil die belastbaren Quellen einfach fehlen. Die soziale Struktur der Hunnen war stark militarisiert, was ihre Lebensweise und ihre Kriegsführung widerspiegelte. Sie lebten in Stammesverbänden, die von mächtigen Clanchefs geführt wurden und sich unter der Herrschaft eines einzigen Königs oder Khans vereinigten, besonders während der Zeiten ihrer größten Expansion. Obwohl die Details ihrer Sprache und Kultur größtenteils ein Rätsel bleiben, legen historische Berichte nahe, dass sie Praktiken und Rituale pflegten, die ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur und dem Tierreich betonten. Die Hunnen lebten als Nomaden,
Das bedeutet, dass sie keine festen Siedlungen hatten, sondern mit ihren Familien und Herden durch die weiten Steppen Zentralasiens und später Europas zogen. Diese Lebensweise war eng mit der Viehzucht verbunden, wobei Pferde eine zentrale Rolle spielten. Die Pferde dienten nicht nur als Reit- und Lasttiere, sondern waren auch integraler Bestandteil der hunnischen Kriegsführung. Die Gesellschaft der Hunnen war tribal organisiert, wobei Clans und erweiterte Familien die grundlegenden sozialen Einheiten bildeten. An der Spitze der sozialen Hierarchie stand der Khan oder König, der über außergewöhnliche militärische Fähigkeiten und Führungsqualitäten verfügen musste, um seine Position zu sichern und die Loyalität seiner Gefolgsleute zu gewinnen. Die Macht eines Anführers basierte nicht nur auf seiner persönlichen Stärke, sondern auch auf seiner Fähigkeit, Beute und Reichtum unter seinen Kriegern zu verteilen. Obwohl die Hunnen vorwiegend als Viehzüchter und Krieger bekannt waren, gibt es Hinweise darauf, dass sie auch Handel trieben und Handwerkskünste kannten. Metallverarbeitung, insbesondere die Herstellung von Waffen und Schmuck, spielte erst später eine wichtige Rolle in ihrer Kultur. Denn wie heißt es bei vielen Forschern? A pure nomad is a poor nomad. Diffizile Schmiedekenntnisse, knifflige Bewässerungssysteme oder blühende Kunst, für nichts davon standen Reitervölker. All das raubten oder erhandelten sie von sesshaften Völkern, die sich in festen Behausungen deutlich leichter taten, so etwas umzusetzen. Die Hunnen standen beispielsweise in Kontakt mit dem Römischen Reich und anderen Nachbarkulturen, von denen sie Waren und Technologien erwarben. Über die religiösen Überzeugungen und Rituale der Hunnen ist ebenso wenig bekannt, da sie dahingehend etwas geheimniskrämerisch waren. Es wird jedoch angenommen, dass ihre Praktiken Elemente des Schamanismus und der Ahnenverehrung umfassten, was typisch für viele nomadische Steppenvölker war. Kunst und Musik waren wahrscheinlich auch Teil ihres kulturellen Lebens, wie Funde von kunstvoll verzierten Gegenständen und Musikinstrumenten nahelegten. Was genau ist eigentlich Schamanismus? Schamanismus ist eine spirituelle Praxis, die auf der Vorstellung beruht, dass eine andere Wirklichkeit oder Ebene existiert, die von Geistern, Göttern und den Ahnen bevölkert wird und die das materielle, sichtbare Universum beeinflusst und in gewisser Weise umgibt. Im Zentrum des Schamanismus steht der Schamane, eine Person, die als Vermittler zwischen der menschlichen und der spirituellen Ebene funktioniert. Schamanen werden oft als Heiler, Seher und spirituelle Führer innerhalb ihrer Gemeinschaften angesehen und sind dafür bekannt, durch Trancezustände, rituelle Tänze, Gesänge oder den Gebrauch von psychoaktiven Substanzen in diese andere Wirklichkeit zu reisen. Schamanen glauben, dass sie direkt mit der Geisterwelt kommunizieren können, um Führung, Heilung oder Hilfe für ihre Gemeinschaft zu erbitten. Sie rufen Geister oder ihre Ahnen an, um Krankheiten zu heilen, zukünftige Ereignisse vorherzusagen oder verlorene Seelen zu finden und zurückzuführen. Ein wesentliches Merkmal des Schamanismus ist die Fähigkeit des Schamanen, in Trancezustände oder ekstatische Erfahrungen einzutreten. Während dieser Zustände wird angenommen, dass der Schamane auf spirituelle Reisen geht, um mit Geistern zu interagieren, Antworten oder Heilung zu suchen. Diese Trancezustände können durch verschiedene Mittel induziert werden. Darunter Trommeln, rituelles Tanzen, Fasten oder die Einnahme von Pflanzen mit psychoaktiven Eigenschaften. Schamanen sind oft in traditionellen Heilpraktiken versiert, die sowohl physische als auch spirituelle Aspekte umfassen. Sie diagnostizieren und behandeln Krankheiten, indem sie deren spirituelle Ursachen erkennen und beseitigen, oft durch die Entfernung schädlicher Geister oder die Wiederherstellung des seelischen Gleichgewichts des Patienten. Der Schamanismus basiert auf einer speziellen Kosmologie, die eine vertikal gegliederte Welt umfasst, bestehend aus mehreren Ebenen. Typischerweise einer Oberwelt, einer Mittelwelt, auch der alltäglichen oder sichtbaren, und einer Unterwelt. Schamanen reisen zwischen diesen Welten, um Wissen, Macht und Schutz zu erlangen. Obwohl der Schamanismus oft mit den indigenen Völkern Sibiriens und Nordamerikas in Verbindung gebracht wird, finden wir auch schamanische Praktiken weltweit in den verschiedensten Kulturen, von Südamerika bis nach Asien und darüber hinaus. Jede Kultur hat aber ihre eigenen Traditionen, Rituale und Glaubenssysteme entwickelt, die den Schamanismus einzigartig und spezifisch für ihre Gemeinschaft machen. So auch die Hunnen. Leider sind die genauen Hintergründe und Abläufe ihrer Rituale im Mahlstrom der Geschichte verloren gegangen. Insgesamt war die Lebensweise der Hunnen durch die Anpassungsfähigkeit und ihre Interaktion mit anderen Völkern und Kulturen geprägt. Ihre Präsenz in Europa hinterließ dauerhaft Spuren und trug zu den dynamischen kulturellen und politischen Veränderungen bei, die die Spätantike und das frühmittelalterliche Europa kennzeichnen. Kapitel 6: Das Kartenhaus stürzt zusammen. Wenn die Hunnen so mächtig waren, stellt sich natürlich die Frage, warum ihre Spuren in Europa heute kaum mehr wahrzunehmen sind. Die Antwort darauf ist ganz einfach. So schnell und überraschend sich solche Reiche von Reitervölkern erheben konnten, so schnell brachen sie auch wieder zusammen. Der Tod Attilas, des mächtigen Königs der Hunnen im Jahre 453 nach Christus, und der anschließende Untergang des Hunnenreiches sind von historischer Bedeutung und markieren einen Wendepunkt in der spätrömischen und europäischen Geschichte. Attilas Tod ist umgeben von Mythen und historischen Berichten, die sich in den Details unterscheiden. Aber die meisten Quellen stimmen darin überein, dass er unter unerwarteten und recht plötzlichen Umständen starb. Nach den Aufzeichnungen des römischen Historikers Priskos, der Zeitgenossen und spätere Chronisten wie Jordanes, starb Attila in der Nacht nach seiner Hochzeit mit einer jungen Frau namens Ildiko unter mysteriösen Umständen. Die am meisten verbreitete Version besagt, dass Attila an einer Nasenbluten oder inneren Blutung erstickt sei, möglicherweise verursacht durch einen übermäßigen Alkoholkonsum während der Feierlichkeiten. Es gibt auch Spekulationen und Legenden über einen Mord, aber diese Theorien lassen sich historisch nicht belegen. Attilas plötzlicher Tod hinterließ das Hunnenreich ohne einen charismatischen und strategischen Führer, der in der Lage war, die verschiedenen Stämme und Völker unter einem Banner zu vereinen. Der Untergang des Hunnenreiches folgte somit rasch auf Attilas Tod. Hauptsächlich aufgrund interner Machtkämpfe und Rebellionen unterworfener Völker. Attila hatte keine klare Nachfolgeregelung hinterlassen, was zu einem Bürgerkrieg zwischen seinen Söhnen führte, die um die Vorherrschaft im Reich natürlich kämpften. Diese internen Konflikte schwächten das Reich erheblich und machten es anfällig für Angriffe von außen. Im Jahr 454 nach Christus, nur ein Jahr nach seinem Tod, erlitten die Hunnen eine entscheidende Niederlage in der Schlacht am Fluss Nedao, einem ungenau lokalisierten Fluss in Pannonien, im heutigen Ungarn. Diese Schlacht, an der mehrere germanische und andere Stämme beteiligt waren, die einst Verbündete oder gar Vasallen der Hunnen gewesen waren, markierte den Beginn des Zerfalls der hunnischen Macht in Europa. Die Niederlage am Nedao ermöglichte es diesen Stämmen, sich von der hunnischen Herrschaft zu befreien und ihre Unabhängigkeit wiederzuerlangen. In den folgenden Jahren zerfiel das Hunnenreich dann immer weiter, da es keine zentrale Autorität oder organisatorische Kohärenz mehr gab, um die verschiedenen Stämme und Völker zusammenzuhalten. Die einst so gefürchteten Hunnen wurden in die Steppe Osteuropas zurückgedrängt, wo sie allmählich in der Geschichte verschwanden. Ihre ehemaligen Untertanen und Gegner füllten das Machtvakuum, das sie hinterließen, und formten die politische Landschaft Europas in der nachfolgenden Ära. Der Tod Attilas und der Untergang des Hunnenreiches illustrierte die Vergänglichkeit imperialer Macht, die oft stark von den Fähigkeiten einzelner charismatischer Führer abhängig ist. Attilas Reich, das auf militärischen Eroberungen, persönlicher Loyalität und der Unterwerfung zahlreicher Völker basierte, konnte seinen Tod nicht überdauern. Was die Fragilität und den temporären Charakter solcher Herrschaftsformen noch weiter unterstreicht. Kapitel 7: Das Erbe. Der Einfall der Hunnen sollte nur eine von vielen Invasionswellen asiatischer Reitervölker in die europäischen Gefilde, vor allem die pannonische Tiefebene, sein. Nach dem Niedergang des Hunnenreiches Mitte des 5. Jahrhunderts nach Christus erlebte Europa eine Welle von Invasionen und Migrationen, die von verschiedenen Reitervölkern und nomadischen Gruppen angeführt wurde. Diese Bewegungen waren Teil der sogenannten Völkerwanderung, die zwischen dem 4. und 6. Jahrhundert stattfand und die politische sowie demografische Landschaft Europas tiefgreifend veränderte. Die Dynamik dieser Invasion und das Vorgehen der Reitervölker nach den Hunnen können durch eine Reihe von Schlüsselfaktoren erklärt werden. Der Zusammenbruch des Hunnenreichs hinterließ ein Machtvakuum in Ost- und Mitteleuropa, das andere nomadische Gruppen und Reitervölker zu nutzen versuchten. Ohne eine dominante Macht, die das Gleichgewicht aufrechterhielt, sahen sich viele Völker ermutigt, eigene territoriale Expansionen zu verfolgen oder sich aus der hunnischen Vorherrschaft zu befreien. Die anhaltenden Migrationsbewegungen waren teils durch die Suche nach neuen Siedlungsgebieten, teils durch den Druck anderer nomadischer Gruppen bedingt, die aus den zentralasiatischen Steppen nach Westen drangen. Diese Kettenreaktion von Wanderungsbewegungen setzte sich fort, da jede neue Welle von Ankömmlingen die bereits ansässigen Völker weiter nach Westen oder in die römischen Gebiete drängte. Die Reitervölker, darunter Goten, Vandalen, Sueben, Langobarden und später die Awaren, nutzten ähnliche militärische Taktiken wie auch die Hunnen, die auf hoher Mobilität und der Nutzung von Kavallerie basierten. Ihre Fähigkeit, schnell zu manövrieren und überraschende Angriffe durchzuführen, machten sie zu formidablen Gegnern für die sesshaften und oft schwerfälligen römischen und nachrömischen Armeen. Das Römische Reich, insbesondere der Westteil, befand sich in dieser Zeit in einer Phase des politischen und militärischen Niedergangs. Die Reitervölker nutzten die internen Konflikte, die wirtschaftlichen Probleme und die geschwächte Verteidigung des Reiches aus, um tief in römisches Territorium einzudringen und ganze Regionen zu plündern oder besetzt zu halten. Viele der Reitervölker, die nach dem Fall der Hunnen in Europa einfielen, gründeten eigene Königreiche und Gebiete innerhalb oder an den Rändern des ehemaligen Römischen Reiches. Beispielsweise das Vandalenreich in Nordafrika, das Königreich der Ostgoten in Italien und das Reich der Franken in Gallien. Diese neuen politischen Einheiten legten den Grundstein für die mittelalterliche Ordnung Europas. Insgesamt führten die Invasionen der Reitervölker nach den Hunnen immer wieder aufs Neue zu einer tiefgreifenden Transformation Europas, die das Ende der Antike und den Beginn des Mittelalters markierten. Diese Periode war geprägt von der Verschiebung von Machtzentren, der Vermischung von Kulturen und der Neugestaltung der politischen Landkarte Europas.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.